Fantastische Pfoten, der Hunde-Podcast mit dem Wow, präsentiert von Zooplus, die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa.
Hallo ihr Lieben, es freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Fantastische Pfoten, der Hunde-Podcast mit dem Wow. Ich bin Andrea Sawatzki und heute reden wir über ein Thema, das leider alle Hundebesitzer früher oder später betrifft, und zwar: Was können wir tun, wenn unsere Hunde Schmerzen haben? Wie können wir sie unterstützen? Und wie merken wir es ihnen überhaupt an? Es ist ja oft nicht so leicht, weil Hunde tatsächlich unglaublich tapfer sind. Ich spreche heute mit der wunderbaren Expertin Dr. Deborah Wimmer. Vielleicht kennt ihr sie ja schon von Social Media, da heißt sie Dr. Debbie. Sie ist Tierärztin aus Leidenschaft und hat schon vielen Hunden und auch anderen Tieren geholfen, schmerzfrei zu werden. Unsere heutige Hundegeschichte wurde inspiriert von Luisa und ihrem Schweizer Schäferhund Elios aus der Zooplus-Redaktion. Anfang des Jahres erhielten die beiden eine bittere Diagnose. Elios leidet unter Arthrose. Und so unbeschwert das Leben des doch schon 10-jährigen Rüden bisher war, so hat sich der Alltag der beiden seit Beginn der Erkrankung stark verändert.
Oh, mein Lieblingszeichen. Mein Frauchen Luisa ruft mich zu unserer morgendlichen Dassi-Runde. Das ist die schönste Zeit des Tages. Ausgiebig schnüffeln und über Wiesen pesen. So, oh, jetzt muss ich nur noch die Treppe runter. Ich komme, ich bin gleich da. Oh, ganz vorsichtig, eine Pfote nach der anderen. Oh, ich merke schon seit ein paar Wochen, dass meine Hinterbeine sich nicht immer so bewegen, wie ich das will. Manchmal tun sie mir auch weh. Oh, so, ich habe es fast geschafft. Noch 3 Stufen. Aua, meine Beine. Ich will einen Schritt machen, aber mein linkes Hinterbein bewegt sich einfach nicht. Und jetzt ist da dieser Schmerz, ein furchtbar stechender Schmerz. Huh? Was ist passiert? Ich liege auf dem Fliesenboden vor der Treppe. Oh, jetzt tut alles weh. Mein Rücken, meine Beine und meine Hüften pochen. Mein Frauchen Luisa kommt sofort zu mir. Sie guckt ganz besorgt und sie streichelt mich. Oh, was ist jetzt? Meine Pfoten rutschen weg. Oh, ich komme nicht hoch. Oh, oh. Oh, Luisa hält mich am Geschirr und eine Hand unter meinen Bauch und hilft mir beim Aufstehen. Oh, geschafft. Aber meine Beine sind noch ganz wackelig. Oh, oh, jetzt aber zum Auto. Ich will doch unbedingt Gassi gehen. Oh, ganz langsam. Es ist nur ein kleiner Sprung. Au, au. Da ist wieder dieser Schmerz. Nicht schon wieder, es tut noch mehr weh als eben. Luisa packt mich wieder am Geschirr und zieht mich leicht zum Kofferraum. Nein, nein, nicht! Oh, versteh mich doch, Luisa, ich will doch so gern, aber ich kann nicht. Luisa hat mich jetzt in den Kofferraum gehoben. Das macht sie sonst nie, aber ohne sie hätte ich es heute bestimmt nicht geschafft. Oh, wir sind jetzt an dem sauberen Ort. So nenne ich ihn, weil es hier so weiß und blitzeblank ist. Es riecht ein bisschen streng. Nach vielen verschiedenen Tieren und anderen komischen Dingen, die mir etwas Angst machen. Aber die Frau mit dem blauen Anzug, die ist lieb. Jetzt nimmt sie mein Hinterbein und zieht es nach hinten. Immer weiter und weiter. Au, aua! Oh, das tut weh. Wie auf der Treppe. Oh nein, nein, und jetzt das andere Bein. Aufhören, aufhören! Die Frau legt mir etwas Kleines, Weißes in den Mund. Was ist das? Das ist ja eklig. Der schmeckt bitter. Bah! Die Packung, aus der sie das Nicht-Leckerli gezogen hat, drückt sie jetzt meinem Frauchen in die Hand. Ist das gemütlich hier in meinem Bettchen? Luisa und ich gehen es seit ein paar Monaten langsamer an. Die fiesen Schmerzen habe ich nur noch manchmal und dann nicht mehr so schlimm. Aber irgendwie gehören sie jetzt dazu. Ach, ich hab mich daran gewöhnt. An dem sauberen Ort bekomme ich ab und zu einen Pieks in meinem Po. Aber das tut eigentlich gar nicht weh. Leider kann ich auch nicht mehr rumpesen wie früher. Und Luisa wirft auch nicht mehr das Frisbee für mich. Das habe ich schon sehr geliebt. Aber dafür machen wir jetzt viele Schnüffelspiele. Dafür brauche ich mehr Köpfchen als Beinchen, sagt Luisa immer. Die sind auch super und machen mich auch ganz, ganz müde.
Das ist wieder eine spannende Folge Fantastische Pfoten mit tollen Infos rund um deinen besten Freund. Übrigens, hast du schon vom Pedigree Dentalsticks gehört? Diese kleinen Wunderstäbchen sind nicht nur lecker, sondern halten auch die Zähne deines Hundes sauber. Pedigree Dentalsticks Zahnpflegesnacks mit einzigartiger X-Form. Und das Beste? Sie schmecken so gut, dass dein Hund nicht einmal merkt, dass er gerade Zähne putzt. Pedigree Dentalsticks Zahnpflegesnacks für ein strahlendes Hundelächeln. Jetzt bei Zooplus erhältlich.
Mit der Arthrose hat sich der Alltag von Luisa und Elios stark verändert. Diese Krankheit befällt die Knorpel zwischen den Gelenken des Hundes. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Arthrose betrifft ungefähr jeden fünften Hund. Meistens erscheinen die Symptome mit dem Alter. Diese Hunde können sich deswegen schlechter bewegen, leiden unter Lahmheit und unter chronischen Schmerzen. Leider ist diese Krankheit nach aktuellem Stand der Wissenschaft nicht heilbar. Aber es gibt Hilfe. Inzwischen hat Elios einen Hocker, um besser ins Auto zu kommen, oder ein spezielles Geschirr für die Hinterbeine, mit dem Luisa ihn besser stützen kann. Auch das Tragen von rutschfesten Hundeschuhen gehört nun zum neuen Alltag, wie auch regelmäßige Schmerzmedikamente. Schmerzen sind ja eigentlich ein sinnvolles Signal des Körpers. Wie bei uns Menschen macht es die Hunde darauf aufmerksam, dass etwas nicht stimmt. Dann schonen sie sich oder suchen Hilfe bei uns Menschen. Ohne Schmerzen würden wir nie vor Feuer Abstand halten oder vorsichtig über eine glatte Fläche gehen. Diese Angst vor Schmerzen schützt uns Menschen und auch die Hunde davor, Risiken einzugehen. Dieser sinnvolle Nutzen geht aber verloren, wenn der Auslöser nicht so leicht behoben werden kann und die Schmerzen chronisch werden. Dann hilft nur eine Schmerztherapie. Durch ihre Abstammung vom Wolf sind Hunde es gewohnt, sich ihre Schmerzen nicht anmerken zu lassen. In der Natur würden sie sich nämlich dadurch angreifbar machen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir schon bei den ersten Anzeichen reagieren. Denn das bedeutet, dass der Hund sie nicht mehr verstecken kann. Dr. Debbie gibt uns einige Tipps, wie wir die Schmerzen unserer Hunde so früh wie möglich erkennen und mit ihnen umgehen können. Vorher kommt aber noch unser Wow der Woche.
Das Wow der Woche.
Hunde sind wahre Orientierungsmeister. Besonders beeindruckend ist die Geschichte von Bobby. Der Collie Mix war 1923 mit seinen Besitzern im Urlaub im US-Bundesstaat Indiana. Dort wurde er von drei anderen Hunden angegriffen, lief daraufhin weg und kehrte bis zur Abreise nicht mehr zurück. Die Familie dachte schon, dass sie ihn nie wiedersehen würde. Dann, 6 Monate später, war er plötzlich wieder da. Vor dem Haus seiner Besitzer in Oregon, knapp 4000 Kilometer entfernt. Er war völlig abgemagert, seine Krallen abgeschliffen und sein Fell völlig verfilzt. In einer Studie von 2017 aus Tschechien haben Forscher untersucht, wie Hunde sich so gut orientieren können. Dafür haben sie Hunde der unterschiedlichsten Rassen mit GPS-Trackern ausgestattet und sie auf einem riesigen Gelände ihre Besitzer suchen lassen. Die konnten sie zu keinem Zeitpunkt sehen. Dabei kam raus, dass viele Hunde für kürzere Strecken ihren Geruch benutzen. Das heißt, sie laufen ihre eigenen Spuren wieder zurück. Etwa jeder dritte Hund der Studie hat sogar einen neuen Weg gefunden, der noch schneller war. Wenn man sich diese Spuren auf einer Karte anschaut, sieht man, dass sich die Hunde entlang der Nord-Süd-Achse der Erde orientieren. Die Forscher gehen davon aus, dass Hunde, ähnlich wie Zugvögel und andere Tiere, das Magnetfeld der Erde spüren. Dieses Wissen kombinieren sie mit ihrem scharfen Geruchssinn und ihren Augen. Die Forscher vermuten, dass das Magnetfeld, vor allem bei der Orientierung über weite Strecken, immer wichtiger wird. Wie genau Bobby das aber über 4000 Kilometer geschafft hat, das bleibt bis heute ein absolutes Wow. Ich freue mich jetzt ganz besonders, Dr. Deborah Wimmer begrüßen zu dürfen. Auf Instagram und TikTok heißt sie Dr. Debbie, wo sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag gibt. Sie arbeitet als Tierärztin in einer Praxis in Chemnitz. Ihr Spezialgebiet ist dabei die Augenheilkunde, dafür macht sie gerade ihre Zusatzbezeichnung. Das ist das gleiche wie ein Facharzt bei uns Menschen. Hallo Debbie, es freut mich, dass du heute da bist.
Ja, hi Andrea, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und mit dir diesen Podcast aufzunehmen heute.
Ich habe schon häufiger von Hundebesitzern Sätze gehört wie, einem Hund, der tobt, geht es gut. Was sagst du als Tierärztin dazu? Kann man davon ausgehen, dass ein Hund, der rumspringt und spielt, keine Schmerzen hat?
Leider nein. Also es ist das, was viele so erwarten und sagen, ja, aber da verhält sich im Alltag ja eigentlich ganz normal. Das heißt aber leider nicht, dass überhaupt eine komplette Schmerzfreiheit herrscht. Also man muss schon mal grundsätzlich unterscheiden zwischen den zwei Facetten, chronisch und akut. Ich denke, das ist schon mal wichtig, weil ein akuter Schmerz wird vom Besitzer eigentlich immer als solchen auch wahrgenommen. Also das heißt eben, wir waren beim Beispiel toben, spielen, der Hund schreit auf und läuft dann auf drei Beinen. Na, da ist der Zweifel eigentlich soweit nicht mehr vorhanden. Zweifelsohne, das ist Schmerz. Na. Aber im Unterschied dazu sind chronische Schmerzen viel, viel, viel komplexer.
Ja, da hast du gerade einen super wichtigen Punkt angesprochen. Schmerzen sind also nicht gleich Schmerzen. Da muss man unterscheiden zwischen akuten und chronischen Schmerzen. Akute Schmerzen sind deutlich leichter zu erkennen. Das ist wie bei uns Menschen auch. Wir verletzen uns, es passiert etwas und wir fühlen in einem Moment Schmerz. Was genau sind dann chronische Schmerzen und warum sind sie so viel komplexer?
Etwas, was über 2 bis 3 oder mehrere Wochen besteht. Das heißt, das Tier hat wirklich die Zeit, sich dran zu gewöhnen. Das klingt jetzt dumm, ja, aber doch, es ist ja ein gewisser Gewöhnungseffekt. Das Tier merkt, okay, es ist Bestandteil meines Lebens, damit muss ich jetzt wohl umgehen. Das ist so die Grundlage. Und auch chronische Schmerzen, wir hatten es gerade vorher von akuten gehabt, chronische Schmerzen können auch jegliche Organe betreffen. Die Klassiker schlechthin sind, lass mich überlegen, natürlich eben die ganzen orthopädischen Erkrankungen, Arthrose, Spondylose und dabei natürlich der Oberklassiker als grundlegende Ursache, die HD, also Hüftdysplasie oder EDL, Bogendysplasie bei den großen Hunden. Das ist so der Klassiker schlechthin. Aber das ist natürlich bei weitem nicht der einzige Auslöser von solchen arthrotischen Erkrankungen. Na, und eben ganz, ganz, ganz wichtig, die Zahnschmerzen. Das ist so weit verbreitet, speziell eben bei kleinen, sehr häufig so mittelalte bis ältere Hunderassen. Aber auch das kommt durchaus mal bei größeren Hunden mit entsprechender Veranlagung vor. Was viele nicht so auf dem Schirm haben, man das von sich selber zwar kennt, aber das nicht auf den Hund überträgt automatisch, ist zum Beispiel auch die ganzen Muskelverspannungen durch Korrekturhaltung. Ne? Also das heißt, eine HD kann mit der Zeit natürlich auch mal Lahmheiten oder Schmerzen in der Vordergliedmaße verursachen durch diese Korrektur und Schonhaltung. Und wenn man das natürlich nicht erkennt, weil der Hund auf die Zähne beißt, dann kann das wirklich auch chronisch werden.
Also ich halte mal fest, chronische Schmerzen sind deutlich komplexer und auch nicht so leicht zu erkennen wie akute. Aber was hast du für Tipps, wie wir erste Anzeichen doch erkennen können? Also wie verhält sich ein Hund, wenn er Schmerzen hat? Es würde mich jetzt auch für meine eigenen Hunde ziemlich beruhigen, wenn ich sowas rechtzeitig und richtig deuten könnte.
Das Beste, was man sich nehmen kann, man muss sein Tier wirklich ganz, ganz genau kennen. Also wenn es jung und gesund ist, dann sollte man wirklich sich gewisse Verhaltensweisen merken und sagen, so ist mein Hund. Ne? Daran hat er Freude, das macht er ausgedehnt, das macht er nicht so gerne. Und wenn sich an diesem Verhalten irgendwann im Lauf irgendetwas verändert, also in jeglicher Hinsicht, ne? Also wenn es darum geht, Meideverhalten, was Bewegungen angeht, bei einer Arthrose, das Hochspringen, sowohl bei der Katze, aber auch beim Hund, springt plötzlich nicht mehr ins Auto. Ja, sonst bewegt er sich soweit noch normal, hat vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten früh, aber danach läuft das alles. Da sollte man hellhörig werden. Oder eben mochte immer diese Kaustangen von oder die Kauartikel von und plötzlich findet das nicht mehr ganz so cool. Das kann es sein. Ja, also wenn sich irgendetwas verändert, da sollte man hellhörig werden.
Genau das haben wir ja auch in der Geschichte von Elios gehört, über den wir am Anfang dieser Folge gesprochen haben. Also dieses typische Meideverhalten von Dingen, die ihm eigentlich Freude machen, wie eben ins Auto zu springen, Gassi zu gehen oder auch die Verweigerung von Futter oder Spielen. Ich weiß genau, was du meinst. Und dass Hunde ganz unterschiedlich reagieren, kenne ich auch von meinen eigenen Hunden. Das ist eben ganz wichtig, das Tier genau zu kennen und auch zu wissen, wie es ist, wenn alles gut geht. Dann sehe ich auch, wie es sich verhält, wenn es ihm nicht so gut geht. Wie groß sind denn da die Unterschiede zwischen den Hunden? Gibt es da die ganz tapferen und die empfindlicheren? Im Grunde so wie bei uns Menschen auch?
Ja, also auf jeden Fall gibt's da eben auch da. Es macht's ja noch schwieriger. Riesenunterschiede wie bei uns Menschen auch. Es gibt generell die Harten, die sich gefühlt gar nichts anmerken lassen und wo man im Nachhinein sagt, wenn man es rausfindet, um Gottes Willen, wie konnte ich das bloß übersehen? Und dann gibt's die, ich nenne es liebevoll die Sissies oder die Drama Queens oder ich nenne es in der Sprechstunde natürlich offiziell, es sind die sensiblen Tiere, ne, um Frauchen dann nicht zu verärgern. Denn klemmt ein kleines Steinchen zwischen dem Ballen im Fell irgendwo und die laufen schon auf drei Beinen. Ja, also es ist wirklich wahnsinnig. Und eben andere, die haben einen Kreuzbandriss, den man dann irgendwie mal nach längerem abgeklärt hat. Und die Frau sagt, habe ich nie gemerkt, ne, da hat hier rumgetobt und mir war das gar nicht bewusst. Also das ist sowohl zwischen den Rassen, finde ich, gibt's da schon Unterschiede, so grob. Ja, also die kleinen Hunde, die sind schon tendenziell etwas sensibler. Also das heißt, ein Bologna Svetna als Gesellschaftshündchen ist schmerzempfindlicher oder zeigt das in der Regel ein bisschen besser als eine Molosser-Rasse, wie zum Beispiel so ein American Bulldog. Ich meine, ein Bulldogge ist gezüchtet worden, gegen Bullen zu kämpfen. Da muss es ja in dem Sinne, durfte es da sich nichts anmerken lassen. Na, und das Gesellschaftshündchen natürlich, das hatte nie Nachteile, wenn es in irgendeiner Form Schmerzen gezeigt hat. Nichtsdestotrotz gibt's aber auch unter den Boloncas die harten und die ganz sensiblen. Also ist auch da eine Tendenz, ja, aber es gibt auch völlige Ausnahmen innerhalb einer Rasse und die ganz sensiblen Bulldoggen wiederum. Also auch da, man kann nicht sagen, es ist im Allgemeinen so, aber eine Tendenz lässt sich da schon erkennen.
Ja, das haben wir auch bei unseren unterschiedlichen Hunden ganz unterschiedlich wahrgenommen. Also zum Beispiel unser French Bully war völlig schmerzunempfindlich. Unsere Dogge war sehr schmerzempfindlich. Unser Boxer unempfindlich. Unsere Cane Corso Hündin ist eher unempfindlich. Und unser Pudel belgischer Schäferhund Mix ist eher wieder etwas sensibler. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es macht deswegen auch total Sinn, dass Hunde auch eben durch die Züchtung Schmerzen anders zeigen. Also das zeigt sich besonders bei Fee, bei unserem Cane Corso. Dabei ist es eben nur wichtig zu wissen, dass die Tiere die Schmerzen deswegen nicht weniger stark empfinden, nur weil sie sie weniger ausdrücken. Jetzt gibt es Hunde, die bei Schmerzen wirklich gar nicht angefasst werden möchten. Manche schnappen dann sogar, obwohl sie das sonst nie machen würden. Hast du denn einen Tipp, wie man mit Hunden, die Schmerzen haben, umgehen sollte?
Dem sollte man möglichst vorbeugen, indem man für solche Situationen einmal natürlich trainiert, dass es völlig normal ist, dass man den Hund anfasst, also dass man ein sogenanntes Medical Training von klein auf durchführt und dem Hund zeigt, hier, es ist normal, dass ich dir die Pfoten anfasse, es ist normal, dass ich dir in den Mund fasse, es ist normal, dass ich mir die Ohren angucke und. Also dass da einfach schon mal so eine Grundroutine vorhanden ist. Das ist nicht nur für später, wenn es dann mal wehtut, nötig, sondern generell auch natürlich für Besuche beim Tierarzt. Also das ist mein Tipp Nummer 1 für Neuhundebesitzer oder generell für Leute mit einem jungen neuen Hund, trainiert das auf jeden Fall. Es kann euch das Leben später nur erleichtern. Das einerseits, dass der Hund einfach merkt, okay, ja, es ist in Ordnung, wenn Herrchen oder Frauchen da dran fest, weil dann die Bereitschaft natürlich, wenn es weh tut, größer ist, jemanden ranzulassen, als wenn das nicht ist. Und das Zweite, was man ebenfalls für solche Situationen trainieren sollte, ist der Maulkorb. Ja, es ist immer noch ein rotes Tuch für die Leute, wenn man das Gefühl hat, so, ich setze jetzt hier ein Maulkörbchen auf. Aber auch da, wenn man das von Grund auf gut trainiert und aufbaut, dann ist das für den Hund kein Stress, sondern dann ist das für den einfach ja eben, ne, ganz normal, dass man in gewissen Situationen halt diesen Maulkorb rum hat. Und dann geht man auch selber nicht Gefahr, dass eben durch Reflexe, wenn es weh tut, dass man da dann nicht selber verletzt wird.
Lass uns doch nochmal auf die chronischen Schmerzen zurückkommen. Du hast ja schon gesagt, dass die oft die Folge verschiedener Erkrankungen sind, die man häufig auch nicht vermeiden kann. Aber gibt es da nicht doch Möglichkeiten, wie wir die Entstehung dieser Krankheiten und der damit verbundenen Schmerzen verringern oder ja sogar ganz verhindern können?
Ganz, ganz zu Beginn ist wahrscheinlich schon mal die Zuchtauswahl grundlegend. Stichwort HDED oder eben Rückenerkrankungen und Co., die halt eben betroffene Hunde auf HDED überprüft, die Elterntiere röntgen lässt, ne, wo man auch vom Nachwuchs weiß, dass soweit das, was getan werden konnte, getan wird, dann ist das schon mal sehr sinnvoll. Überall, wo das nicht geht, jetzt bei den ganzen Mischlingen oder bei den Straßenhunden, das ist halt bei Weitem nicht immer möglich, da kann man natürlich mit, Stichwort Zähne, Zähneputzen üben. Das ist Tatsache, wie bei uns Menschen auch, das Wichtigste im Zusammenhang mit Zahnsteinprophylaxe oder, ja, dass es sich weniger schnell entwickelt, sagen wir es mal so. Und Medical Training, dass sich die Hunde wirklich gut untersuchen lassen und dass man da halt eben entsprechende Untersuchungen machen kann. Dann regelmäßig zum Tierarzt. Also es gibt Leute, die kommen dann mit ihrem 7, 8, 9 Jahre alten Hund zum ersten Mal in die Praxis und sagen, ja, also bisher haben wir noch nie einen Tierarzt gebraucht und zack, jetzt brennt's. Ja, wo ich dann sage, oh, gerade im Bereich der Zähne, ja, hätte man das vor 3, 4 Jahren erkannt und vielleicht schon mal eine Zahnsteinentfernung gemacht, dann hätte man jetzt diese mehrfachen Zahnextraktionen vermeiden können. Dann gesunde Ernährung, wie bei uns auch. Die ganzen Problematiken mit Arthrose hängen natürlich auch mit einem gewissen Übergewicht zusammen, also gesunde Ernährung und einerseits natürlich auch Gewichtskontrolle, genug Bewegung, wie bei uns Menschen eigentlich auch. Und wenn man jetzt doch schon einen Opi oder eine Omi zu Hause hat, habe ich die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn noch nicht massive Probleme vorhanden sind, eben viele Tiere leiden ja dann mit der Zeit an Arthrose, kann man natürlich auch eine Physiotherapeutin ab und zu mal drauf fassen lassen und gewisse Therapien da begleitend machen lassen, einfach um Muskelkrämpfe zu lösen und dementsprechend vorzubeugen, dass es schlimmer wird.
Ja, das hatte ich auch mit unserer Boxerhündin. Mit der war ich tatsächlich auch beim Physiotherapeuten, weil die sich den Rücken gezerrt hatte. Und ich habe zuerst nicht so wirklich dran geglaubt, weil ich dachte, naja, also mit einem Hund zum Physiotherapeuten ist ja jetzt schon ein bisschen übertrieben. Ist ja auch nicht wirklich billig. Aber es hat tatsächlich geholfen. Also es ging ihr nach 3 Anwendungen deutlich, deutlich besser. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage zu Tierarztbesuchen. Du hast vorhin gesagt, regelmäßig zum Tierarzt gehen ist wichtig. Was ist denn ein gutes regelmäßig? Also kann man sagen, einmal im Jahr ist ein guter Richtwert?
Ja, also beim jungen Hund auf jeden Fall. Da reicht in der Regel einmal zu, es sei denn, man hat natürlich zwischendurch mal irgendwelche akuten Dinge. Aber einmal so ein Grundcheck im Rahmen der Impfung, man ist ja da so oder so. Dort ist zumindest beim Hund, da sind ja eigentlich immer irgendwelche Impfungen auch jährlich zu machen. Da würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Mit der Zeit kann es sich sogar lohnen, das Intervall zu verkürzen auf 2-mal im Jahr. Ja, alle 6 Monate, das heißt ab einem Alter von, 8 bis 10 Jahren, dass man da dann vielleicht sogar 2-mal geht.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Vorsorgetermine auch oft unter den Tisch fallen, wenn der Hund keine Anzeichen einer Erkrankung zeigt, ja, wenn er irgendwie fit ist. Und dann gehen eben viele erst zum Arzt, wenn es wirklich brennt sozusagen. Ich finde ja auch, also meine Tierärztin zum Beispiel schickt mir 2-mal im Jahr Kärtchen, auf denen steht, dass wieder eine Untersuchung fällig ist. Das finde ich sehr, sehr gut, weil ich selbst würde es wahrscheinlich tatsächlich vergessen. Dein Job als Tierärztin ist es ja, dann für jeden Hund die richtige Schmerztherapie zu finden. Was sind denn da so die gängigsten Methoden? Vielleicht jetzt erstmal konkret zu Arthrose. Es ist ja doch eine recht häufige Erkrankung leider. Und wir haben ja auch zu Beginn die Geschichte von Elios gehört.
Da würde ich eigentlich in der Reihenfolge von Supplemente über Physiotherapie, über Blutegel, über konkrete medikamentöse Therapie gehen. Also das heißt, man kann eigentlich schon früh, das ist nicht verkehrt, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren supplementieren. Das ist ein natürlicher Entzündungshemmer. Damit schadet man nichts. Also selbst einem jungen Tier kann man da schon entsprechende Supplemente geben. Dann Physiotherapie finde ich super, super sinnvoll und wichtig im Zusammenhang mit orthopädischen Schmerzen, weil ich da wirklich selber auch schon miterlebt habe, wie gut eine gute Physiotherapie helfen kann, ohne eben schon irgendwelche chemischen Ansätze zu verfolgen. Das heißt, Stromtherapie zum Beispiel oder Massage, das wissen wir selber ja auch, kann schon extrem viel verbessern und lösen. Taping kommt da auch manchmal zum Einsatz. Also da habe ich selbst mittlerweile schon viel zu wenig Ahnung, was alles möglich ist, sondern sage einfach, gehen Sie mal zur Physiotherapie, gucken mal, ob die Ihnen helfen kann. Was ich auch sehr, sehr positiv jetzt erlebt habe, sind Blutegel, Tatsache. Ich bin ja sonst eher so ein bisschen die klassische Medizinerin, die hinter dem wissenschaftlich Belegbaren steht. Also das ist alles, was in so richtig Homöopathie etc. geht, das ist jetzt nicht so meins. Wer das machen möchte, den verurteile ich nicht. Es gibt viele, die da überzeugt sind. Aber das ist jetzt nicht meine Schiene. Aber die Blutegel, die haben mich Tatsache überzeugt. weil die auch spezielle Stoffe in ihrem Speichel haben, die wirklich Wirkung entfalten. Und dann kann man an entsprechend betroffene Gelenke zum Beispiel, kann man die ansetzen und hat wirklich über einen längeren Zeitraum eine gute Schmerzkontrolle dadurch. Also wirklich gut. Ich habe persönlich Erfolgsstories damit vernommen, sowohl beim Mensch, aber auch beim Tier.
Das sind ja jetzt alles erstmal Behandlungen ohne Medikamente. Und es ist ja auch klar, dass erstmal alles andere versucht werden soll. Trotzdem reicht das ja leider bei vielen Tieren nicht aus. Was sind denn dann gängige Schmerztherapien mit Medikamenten?
Der Klassiker schlechthin gegen chronische Schmerzen sind, wie bei Menschen auch, Tabletten. Ja, Tabletten, Entzündungshemmer oder halt auch etwas stärkere Tabletten. Aber seit ein paar Jahren wird die Therapie mit monoklonalen Antikörpern, wie zum Beispiel Librela, immer populärer. Das bedeutet, dass man nicht mehr diese tägliche Gabe von Tabletten durchführen muss oder dass man diese Tabletten nicht geben muss, sondern man geht einmal im Monat zum Tierarzt, der spritzt das und dann hat man wieder Ruhe. Das denke ich, das ist im Zusammenhang mit Schmerzen durchaus das Häufigste und das Gängigste.
Du hast gerade gesagt, monatliche Spritzen oder auch Tabletten. Ich habe da mal recherchiert und herausgefunden, dass so eine Schmerztherapie im Schnitt um die 90 Euro im Monat kostet. Ich meine, das geht ja dann schon richtig ins Geld. Empfiehlst du denn Hundebesitzern grundsätzlich, sich eine Krankenversicherung für den Hund zuzulegen?
Auf jeden Fall. Eine Versicherung, nicht nur jetzt in Bezug auf Schmerzen, sondern generell, ob der doch deutlich angestiegenen und wahrscheinlich auch in Zukunft noch weiter ansteigenden Kosten. Was Tierarzt angeht, ist das in jedem Fall zu empfehlen. Das heißt, so früh wie möglich, wenn das Tier möglichst noch jung ist und noch keine Vorerkrankungen hat, weil damit hat man eigentlich den bestmöglichsten Schutz. Wenn bereits Probleme bekannt sind, ist es zu spät leider. Das heißt, auf jeden Fall, also sobald man sich ein Tier zulegt, im besten Fall sogar vorher, wenn man einfach noch nichts weiß, Versicherung abschließen und danach hat man wirklich die bestmöglichste Chance, dass dann alles auch reibungslos abläuft. Was ich in dem Zusammenhang auch immer empfehle, ist eine unabhängige Beratung. Es gibt mittlerweile unzählige Versicherungen. Es gibt sehr gute, es gibt aber auch super schlechte, die locken mit was weiß ich nicht was für Wahnsinnsangeboten und das dann aber nicht wirklich halten können oder x welche Ausschlüsse dann im Kleingedruckten haben.
Also grundsätzlich gilt dann wahrscheinlich, man sollte sich so eine Versicherung schon zulegen, wenn es noch keine Probleme gibt. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt kommen wir zu einem Thema, an das viele Hundebesitzer vermutlich nicht gern denken. Trotzdem ist es total wichtig und es gehört auch zu deinem Alltag als Tierärztin. Und zwar, wenn jetzt Tabletten oder Spritzen nicht mehr reichen, wenn der Hund trotzdem dauerhaft unter Schmerzen leidet, dann kommt ja irgendwann der Punkt, an dem man darüber nachdenken muss, das Tier zu erlösen. Woran machst du das für dich fest? Wann ist dieser Punkt erreicht?
Das ist, glaube ich, so ziemlich die schwierigste Entscheidung, die man als Tierhalter, aber auch natürlich auch ein bisschen weit als betreuender Tierarzt mittragen muss. Ich tue mich nie leicht. Schlussendlich sage ich immer, man muss sich zurückversetzen in was hat dem Tier bisher immer Freude gemacht. Ne? Was war so der Drive, wo man sagt, hier, das war immer seine größte Freude im Leben. Und wenn so Sachen halt einfach nicht mehr möglich sind, dem Maße, wie man es eigentlich kennt und möchte für sein Tier, dann müsste man über so einen Schritt nachdenken. Das ist super, super schwer, weil eben der Hund wird immer versuchen, nochmal sich aufzurappeln und der freut sich natürlich immer noch, auch wenn alles wehtut, wenn Herrchen kommt, ne? Und natürlich steht er dann schwanzwedelnd da und frisst noch und macht. Ich sag dann immer, man soll sich versuchen, in den Hund rein zu versetzen, soweit das halt irgendwie möglich ist und sich wirklich zu überlegen, kann er das, was ihm immer Spaß gemacht hat, wirklich noch tun? Und ist das Leben so, wie er es jetzt lebt, ist das wirklich noch etwas, was man auch selber halt weiterleben möchte, ja, an seiner Stelle oder nicht? Und wenn man da natürlich wirklich schon Zweifel hat und sagt, puh, also eigentlich kann er das, was er immer so gerne gemacht hat, nur noch bruchteilhaft ausüben oder machen. Ja, schwierig.
Boah, ja, es ist wirklich fürchterlich. Wir hatten mal ein Mopsmädchen. Die mussten wir im Alter von 5 Jahren einschläfern lassen, weil sie einen Gehirntumor hatte. Das ist wirklich sehr schwer. Aber es ist natürlich in solchen Fällen wichtig. Und ich weiß auch, dass viele Hundebesitzer sich eventuell im Nachhinein bei so einer Entscheidung Vorwürfe machen. Kannst du denn das als Tierärztin dann auch ein bisschen unterstützen? Also damit man damit besser umgehen kann im Nachhinein?
man muss alle versuchen, irgendwie halt abzuholen und auch da entsprechend ihrer Bedürfnisse und ihrem Wesen sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Es muss aber immer, und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, die Leute müssen hinter so einer Entscheidung stehen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich da in irgendeiner Form zu was gedrängt fühlt, dann sagt, okay, gut, wir machen das, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte und danach irgendwann unruhig schläft und sagt, scheiße, ich hätte das nicht tun sollen. Weil dann ist es zu spät. Also das sollte wirklich eine Entscheidung von beiden Parteien sein. Man sollte sich da wirklich übereinkommen und sicher sein, jawohl, es ist richtig so. Und das ist dann meine Aufgabe, Herrchen und Frauchen dahin zu bringen und dahin zu führen, dass die auch okay sind mit dieser Entscheidung. In der Regel geht der Tierarzt eigentlich nur diesen Weg, wenn er auch dahinter stehen kann. Weil wir dürfen in Deutschland nicht ohne vernünftigen Grund ein Tierleben beenden. Also wir brauchen wirklich immer handfeste Kriterien. Und wenn diese in dem Sinne erfüllt sind, dann dürfen wir auch diesen Weg gehen. Und deshalb denke ich, also zu einem hohen Prozentsatz, wenn ein Tierarzt mit Frauchen oder Herrchen diesen Weg geht, dann ist das auch okay.
Mhm. Ja, ich höre da aus deinen Worten raus, dass es hier auch ein großes Vertrauen zwischen Ärzten und Hundebesitzern geben muss. Und dass es einem natürlich hilft als Hundebesitzer, wenn man sich gut kennt und nicht jedes Mal in eine andere Praxis fährt. Ich kann das auch wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Wir haben eine Tierärztin, die alle unsere Hunde kennt und der wir auch vertrauen. Und da weiß ich eben auch, dass wir in guten Händen sind, wenn es um solch schwere Entscheidungen geht und wir können dann diese Entscheidungen wie bei unserem Mops-Mädchen gut gemeinsam treffen. Aber zum Glück besteht dein Alltag ja vielmehr darin, Tieren zu helfen, damit sie ein möglichst langes und schönes Leben führen können. Hast du vielleicht noch eine Geschichte, die dich besonders geprägt hat?
Ich habe ein Herzensthema, was ich in meinem jetzigen Alltag immer mal wieder erlebe. Und wo sich die Leute extrem schwer tun zu diesem Schritt. Und ich da immer mit Engelszungen eigentlich sprechen muss. Ich verstehe das vollkommen. Und zwar geht's da um den grünen Star, eben diesen Augenhochdruck, der Migräne-Kopfschmerzen macht. Das ist eine Erkrankung, die lässt sich bis zu einem gewissen Grad mit Augentropfen behandeln. Manchmal, es gibt auch chirurgische Ansätze, aber irgendwann, früher oder später, ist bei sehr, sehr vielen Tieren, ist damit nicht getan. Und dann kommt das schwere Thema, operieren wir das Auge raus. Und das ist für viele ein Schock und extrem viele können sich das einfach nicht vorstellen. Ich verstehe das vollkommen. Aber ich erlebe das immer, immer, immer wieder im Alltag, dass wenn man sich dann doch schweren Herzens dazu entschlossen hat, diesen Schritt zu gehen und das kranke Auge rauszunehmen, dass es den Tieren im Anschluss extrem besser geht. Weil man muss sich vorstellen, das ist ein Auge, das wird blind mit der Zeit. Das heißt, dem Tier bringt es nichts mehr. Es verursacht nur Schmerzen und wenn man diesen Schmerzreiz dann endlich raus hat, und zwar wirklich komplett raus, wenn die Leute sich dann endlich dazu entschlossen haben, diesen Schritt zu gehen, dann geht es den Tieren so viel besser. Das habe ich schon x-mal erlebt, wo sie dann sagen, oh, und jetzt spielt er wieder und jetzt schüttelt er hier auch wieder sein Spielzeug. Das hat er seit Jahren nicht mehr gemacht. Und ich möchte da wirklich den Leuten, die betroffen sind, Mut zusprechen, diesen Schritt zu gehen. Weil dem Tier kann damit wirklich mit einer OP geholfen werden und nach 10 Tagen ist das ganze Thema durch und das Leben kann wieder neu weitergehen. Im Gleichen möchte ich ebenfalls einfach auch nochmal zum Thema Zähne. Auch da tun sich die Leute gerade im Alter so schwer, das noch zu operieren und sagen, ja, aber der Hund ist doch schon 12 oder 14 oder 16. Lohnt sich das denn noch? Und ich sage, ja, natürlich lohnt sich das, weil man macht in einer OP die Zähne raus und der ganze Schmerzreiz ist weg. Da ist auch ein Aha-Erlebnis gewesen für mich, eine 16-jährige Katze. Bei den Hunden ist es ähnlich, mit einer schlimmen Nierenerkrankung und Frauchen hatte extrem Schiss, natürlich vor der Narkose. Ich auch ein bisschen, ja, weil das sind Risikopatienten und trotzdem habe ich gesagt, ja, aber wir können ihr mit diesem einen Eingriff helfen, das restliche Leben möglichst ohne Schmerzen noch verbringen zu dürfen. Sie hat sich schlussendlich dazu durchgerungen, hat gesagt, wir versuchen das, weil nur ein schmerzloses Leben ist ein gutes Leben. Die Katze hat die Narkose einwandfrei weggesteckt und die Katze, die seit 2 Jahren nicht mehr die Körperhygiene gemacht hat, sie hat ihre Fell nicht mehr gepflegt, die war verfilzt, ne, die hat ja richtig geschlungen, der ging es nachher so viel besser. Frauchen hat geweint und gesagt, danke, 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 dass wir den Weg gemeinsam gegangen sind und dass sie nicht locker gelassen haben. Der Katze geht's so viel besser, die ist gefühlt 2 Jahre jünger oder 10.
Oh, wie schön, wie schön. Ich danke dir sehr, Debbie. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Alles Gute. Das war's für diese Folge. Und auch wenn wir über schwere Themen gesprochen haben, nehme ich vor allem mit, wie viel wir heutzutage machen können, um Schmerzen bei unseren Hunden zu lindern. Ob es jetzt nicht medikamentöse Behandlungen wie Physiotherapie oder auch Tabletten oder Spritzen sind. Die Medizin ist da sehr weit und das finde ich sehr beruhigend. Und gleichzeitig können wir auch echt viel machen, damit diese chronischen Schmerzen erst gar nicht entstehen. Zum Beispiel regelmäßig zum Tierarzt gehen und lernen, die Signale unserer Hunde zu deuten. So vermeiden wir, dass sie die Schmerzen lang mit sich rumschleppen. Und wenn unsere Hunde doch eine Behandlung brauchen, gibt es viele kompetente und auch empathische Tierärzte wie Debbie, die uns Hundebesitzern zur Seite stehen. Und ich habe gemerkt, dass eine starke Bindung zum Hund auch beim Thema Schmerzen wichtig ist. Das erinnert mich an unsere letzte Folge, in der es um die ängstlichen Hunde geht. Je stärker die Bindung ist und je besser wir unsere Hunde kennen und verstehen, desto besser können wir erkennen, wenn sich etwas in ihrem Verhalten ändert und sie dann auch unterstützen. Das gilt bei Angst wie auch bei Schmerzen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bis nächste Woche. Bis dahin macht's gut. Eure Andrea Sawatzki.